SRF 3.
Weniger Lobbyisten im Bundeshaus. Der Zugang zu den Hallen der Macht soll begrenzt werden. Trump in Davos. Der mächtigste Mann der Welt ist angekommen. Es erwarten ihn ein Medienhype und...
Ja, dass er uns in unseren Veranstaltungen nicht stört.
Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs. Tests, um die sexuelle Orientierung zu bestimmen, sind nicht erlaubt. Info 3, heute mit Karin Britsch. Gewerkschafter, Gewerbeverbände, Krankenkassen, sie alle schicken ihre Vertreter ins Bundeshaus, um für ihre Ideen zu weibeln bei den Politikern. Nun sollen die Regeln beim Lobbying verschärft werden. Die zuständige Kommission des Ständerats hat eine Vorlage ausgearbeitet. Mit dieser würde die Anzahl Interessensvertreter unter der Bundeshauskuppel beschränkt. Gleichzeitig soll es mehr Transparenz geben. Gaudenz Wacker.
Die geplante Verschärfung beim Lobbying ist auch eine Folge der sogenannten Kasachstan-Affäre vor 3 Jahren. Die Geschichte warf Fragen auf, wie dürfen sich Parlamentarier zahlen lassen, damit sie Vorstöße einreichen, oder wie verdeckt dürfen Lobbyisten arbeiten. In einer ganzen Reihe von Vorstößen verlangten verschiedene Parlamentarierinnen und Parlamentarier schärfere Transparenzregeln. Einen dieser Vorstöße will die zuständige staatspolitische Kommission des Ständerats nun umsetzen. Dabei setzt sie den Hebel beim sogenannten Götti-Badge an. Jede Nationalrätin, jeder Ständerat kann heute 2 Zutrittsausweise zum Bundeshaus vergeben. Neu sollen Parlamentarier aber nur noch einen an Lobbyisten vergeben dürfen. Der andere Götti-Badge dürfte dann nur noch an Familienmitglieder oder persönliche Mitarbeiter gehen. Hinzu kommt, wer einen Zutrittsausweis als Lobbyist erhält, soll sich registrieren. Und zwar nicht nur mit Name und Funktion wie heute. Lobbyisten sollen ihren Arbeitgeber öffentlich machen. Und wenn sie in einer Lobbyagentur oder einer Anwaltskanzlei arbeiten, sollen sie darüber hinaus Angaben zu ihren Aufträgen und ihren Auftraggebern machen. Wer Zutritt erhält und wer nicht, entschieden damit einzig Parlamentarier und nicht irgendein spezielles neues Gremium. Setzt sich dieser Vorschlag durch, dann bleibt der Götti-Badge für Lobbyisten aber nicht die einzige Zutrittsmöglichkeit zum Bundeshaus. Ratsmitglieder sollen Lobbyisten auch als Tagesgäste empfangen. Dann aber dürfen sich die Lobbyisten nicht unbegleitet vom Ratsmitglied im Bundeshaus aufhalten, wie es heisst. Diese Regelung gilt mehr oder weniger bereits heute. Neu soll sie aber auch durchgesetzt werden, heisst es in den Unterlagen der Kommission. Wie genau, lässt der Bericht offen. Die vorgeschlagene Lösung verabschiedete die zuständige Kommission des Ständerats relativ knapp, mit 6-4 Stimmen. Zum neuen Gesetzesvorschlag können sich nun interessierte Kreise äußern.
US-Präsident Donald Trump ist in der Schweiz. Am Vormittag ist er am Flughafen Zürich gelandet. Die Landung der Air Force One wurde im Internet live übertragen, ebenso der Weiterflug nach Davos im Helikopter. Vor wenigen Minuten ist er in Davos gelandet. Dass ein US-Präsident Schweizer Boden betritt, ist selten. Bis heute haben dies erst 3 Präsidenten getan. Einen offiziellen Staatsbesuch gab es noch nie. Nun ist also der amtierende US-Präsident in Davos. Er wird sich dort mit den Wirtschaftsführern und Politikern der Welt unterhalten. Und so groß der Hype um Trump in den Medien, so klein ist die Begeisterung unter den WEF-Teilnehmern selbst. Wir haben ein paar Stimmen eingefangen.
Ja, dass er uns in unseren Veranstaltungen nicht stört. Wenn einfach dieser große Auflauf dann stattfindet und alles blockiert ist, das wäre schade.
Ich finde, ein Mann wie Trump, wer alles eigentlich vertretet, was falsch ist mit diesem Machtstruktur in der Welt, so keine Bühne beim WEF bekommen.
Wir haben bisher verstanden, America First heißt auch ein Teil Abschottung, heißt auch ein Teil Protektionismus. Und das ist für eine Exportwirtschaft wie die schweizerische schädlich.
Mir nimmt sehr Wunder, wie er sich jetzt denn tatsächlich hier benimmt. Ich glaube, wir leben von den Spannungen, von den unterschiedlichen Positionen. Wichtig ist, dass er da ist, dass es Dialog gibt.
Das ein paar Stimmen aus Davos natürlich nicht repräsentativ. Morgen Freitag werde dann eine Rede am WEF halten. Und jetzt zu weiteren Themen in den Nachrichten. Dominik Rolli.
Bei einem Zugunglück nahe Mailand sind gemäß italienischen Medien mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 Menschen seien verletzt worden, 5 davon sehr schwer, berichten die Zeitungen La Repubblica und Corriere della Sera. Kurz vor 7 Uhr war nahe der Ortschaft Bioltello in der Lombardei ein Pendlerzug entgleist. Mehrere Wagen sprangen aus den Schienen, mindestens zwei wurden schwer beschädigt, wie Bilder im Internet zeigen. Der Zug war auf dem Weg von Cremona nach Mailand. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Das Nationale Olympische Komitee der USA hat eine eigene unabhängige Untersuchung angekündigt, im Zusammenhang mit der Verurteilung des früheren Turnarztes Larry Nassar. Bei der Untersuchung soll geklärt werden, warum Missbrauchsfälle mit derartigem Ausmaß so lange nicht verfolgt worden seien. Das schrieb der Chef des Komitees in einem offenen Brief. Falls der US-Turnverband bei der angestrebten Restrukturierung nicht umfänglich kooperiere, erwäge man weiterhin, ihm die Zulassung als nationalen Verband zu entziehen, hieß es. Der Teamarzt Larry Nassar ist wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs junger Turnerinnen zu 175 Jahren Haft verurteilt worden. Die türkischen Behörden haben die Festnahme von 129 ehemaligen Polizisten angeordnet, wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung. Die türkische Regierung macht die Bewegung um den Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich vom Juli 2016. Seitdem gehen die Behörden gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor, aber auch gegen andere Oppositionelle. Die Verdächtigen waren zuvor per Notstandsdekret aus dem Dienst entlassen worden. Ihnen werde unter anderem vorgeworfen, die Verschlüsselungs-App Bylock benutzt zu haben. Damit sollen sich Putschisten verständigt haben. Im letzten Jahr gab es in der Schweiz und im grenznahen Ausland so viele Erdbeben wie noch nie, nämlich 1230. Das teilt der Schweizer Erdbebendienst der ETH Zürich mit. Die meisten davon waren sogenannte Mikrobeben, also sehr schwache Beben. Sie wurden nur bemerkt, weil die Messverfahren verbessert wurden. Zwei der Beben 2017 waren jedoch stärker. Eines davon war mit einer Magnitude von 4,6 gar das stärkste seit mehr als 10 Jahren. Es ereignete sich Anfang März letzten Jahres unter dem Urnerboden. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.550 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.16.98 gehandelt, der Dollar zu 94.21. Das Wetter heute scheint im Norden trotz Wolkenfeldern oft die Sonne. In Juranair hat es dichtere Wolken bei 9 bis 13 Grad. Im Süden werden die Wolken rasch dichter und gegen Abend kommt Regen auf bei 7 Grad.
Info 3 Mittag.
Folgendes ist passiert in Ungarn. Ein Asylsuchender sagt, er sei homosexuell. Doch die Asylbehörde glaubt ihm nicht so ganz und macht einen psychologischen Test, um seine sexuelle Orientierung herauszufinden. Nun hat sich der Europäische Gerichtshof damit befasst und er hält fest, solche Tests, um die sexuelle Orientierung zu bestimmen, sind grundsätzlich nicht erlaubt. Es ist ein wegweisendes Urteil in der EU. Oliver Washington.
Ein nigerianischer Staatsangehöriger reichte 2015 in Ungarn einen Asylantrag ein. Er begründete seinen Antrag mit seiner Homosexualität. Er befürchtete deshalb, in seinem Herkunftsland verfolgt zu werden. Die ungarischen Behörden hielten zwar fest, dass die Aussagen zu seiner sexuellen Orientierung plausibel seien, sie lehnten den Antrag trotzdem ab. Dabei stützten sie sich auf ein psychologisches Gutachten, das sie selber in Auftrag gegeben hatten und das die Homosexualität des Asylbewerbers nicht bestätigte. Der Asylbewerber wehrte sich dagegen. Nur musste der Europäische Gerichtshof die Frage klären, ob Asylbehörden solche Gutachten überhaupt in Auftrag geben dürfen. Der Gerichtshof sagt, nein, das dürfen sie nicht. Ein solches Gutachten sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte des Asylbewerbers. In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union heißt es in Artikel 7, Zitat, jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens. Zitat Ende. Dieses Recht gilt auch für Asylbewerber und es würde durch ein psychologisches Gutachten in einer solch intimen Frage verletzt. Dabei geht das Gericht sogar so weit, dass es psychologische Tests auch dann verbietet, sollte der Asylbewerber zu einem solchen Gutachten einwilligen. Es könnte sein, dass eine solche Einwilligung nicht ganz freiwillig erfolgt, weil der Asylbewerber befürchten könnte, dass ansonsten sein Asylantrag abgelehnt würde. Mit dem heutigen Urteil stärkt der Europäische Gerichtshof die Rechte von homosexuellen Asylbewerbern grundsätzlich in der Europäischen Union. Die Asylbehörden müssen sich in solchen Fällen auf das eigene Interview mit dem betroffenen Asylbewerber stützen. Sie müssen selber über das entsprechende Interviewpersonal verfügen, die einschätzen können, ob die Aussagen plausibel und stimmig sind. Auf der Grundlage dieser Informationen müssten die Asylbehörden dann den Asylantrag beantworten.
Info 3 Mittag.
Einst galt er als Held, als Hoffnungsträger der Armen. Luis Inácio Lula da Silva oder kurz Lula. Bis 2011 war er Präsident Brasiliens. Doch jetzt stößt ihn sein Heimatland vom Podest. Ein Berufungsgericht verurteilte Lula wegen Korruption und verschärfte sogar das Strafmaß. Er soll neu für 12 Jahre hinter Gitter. Dabei wollte Lula im Herbst nochmals als Präsidentschaftskandidat antreten. Doch daraus wird wohl nichts. Der Einschätzung von Martin Dora.
Es könnte eine Telenovela sein. Man würde sie lächelnd übergehen. Alles erfunden, alles übertrieben. Ein modernes Märchen. Aber Lulas Aufstieg war Wirklichkeit. Er hat den langen Weg geschafft, aus der bitteren Armut einer kinderreichen Familie im Nordosten Brasiliens bis in den Palácio do Planalto, den Präsidentenpalast in Brasilia. Lula war ganz oben. Er war ein Idol für viele, ein Mythos, ein Monument. Jetzt ist er ganz unten wieder angekommen. Die Berufungsrichter kannten keine Gnade und nahmen keine Rücksicht auf Popularität, auf die schreienden Lula-Anhänger auf der Straße. Hier geht's um Gesetze. Um Recht. Und die Richter halten Lulas Korruption für klar und eindeutig nachgewiesen. Sein Absturz kommt nicht überraschend. Und er hat begonnen, bevor die Staatsanwälte gegen ihn ermittelten. In seiner ersten Regierung geriet sein Finanzminister und enger Vertrauter Antonio Palocci in eine Affäre und trat zurück, obschon man ihm keine Korruption nachweisen konnte. Jahre später aber konnte man. Und er wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Palocci hat Lula möglicherweise direkt belastet. Lula soll versucht haben, einen Handel zwischen seinem früheren Minister und der Justiz zu verhindern. Was tatsächlich lief, ist nicht geklärt. Sicher ist nur, dass es Belastungsmaterial gibt, Beweise. Und dass Lula mehr gewusst haben muss, als er zugibt. José Dirceu war auch ein Vertrauter des Präsidenten. Mehr noch, er galt als der Architekt seines politischen Aufstiegs. Lula war der Taktiker im Alltag, Dirceu der Stratege, der genau wusste, was es bedeutete, an die Macht zu kommen. Gegenwärtig sitzt er in Hausarrest und wartet auf seinen Berufungsprozess. Er ist in erster Instanz zu 32 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wegen Korruption, auch er. Dilma Rousseff, Lulas Nachfolgerin im Präsidentenpalast, war der dritte auffällige Hinweis darauf, dass die Arbeiterpartei PT nicht frei war von Korruption. Jetzt ist der große Held dieser Partei rechtskräftig verurteilt. Und es ist schwer denkbar, dass er sich aus dieser Lage wieder befreien kann. Die Hoffnung vieler, die aufrichtig an ihn geglaubt hatten, bröckelt oder ist schon ganz zerbrochen. Aber Grund zur Hoffnung gibt es dennoch. Die Hoffnung, dass sich in einem Land etwas verändern kann, in dem die Justiz funktioniert und die Korrupten hinter Gitter bringt. Brasiliens Richter scheinen entschlossen, der Straflosigkeit ein Ende zu machen. Das Monument Lula ist gestürzt. Aber wenn Monumente fallen, kann das auch ein Anfang sein.
Das war Info 3, News mit Hintergründen. Produziert haben diese Sendung heute Maybrit Horlacher und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.